Guten Morgen alle miteinander. Ach, das ist so richtig schön, euch wieder hier zu haben. Es ist einfach super. Einmal haben wir schon gemeinsam durchgezogen heute Morgen. Danke euch Musikern, dass ihr so cool und so schön Musik macht und uns mit in die Anbetung führt. Und jetzt also auch in der Predigt Runde Nummer 2. Game Changer. Heute Morgen soll das Thema heißen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Game Changer. Also ein Spielveränderer, wenn man das jetzt so simultan übersetzt. Also eine plötzliche Veränderung. Ihr kennt das vielleicht aus dem Sport, sogenannte Game-Changer-Momente. Alle Fußballer kennen das auf jeden Fall. Fußball ist manchmal eine ganz irrationale Sache. Also du bist in der ersten Halbzeit super unterwegs. Dein Team ist eigentlich das Stärkere. Und dann gibt es so einen Schlüsselmoment. Irgendjemand in der Gegenmannschaft, der haut sich plötzlich richtig rein. Oder aber es gibt eine Freistoßsituation oder einen Elfmeter. Und dann kippt das ganze Spiel. Völlig irrational. Man kann es überhaupt nicht erklären. Es sind so Game-Changer-Momente. Und die gibt's interessanterweise auch im Leben. Da geht alles seine gewohnte Bahn und wir sind uns sicher, da passiert überhaupt nichts mehr. Und dann plötzlich gibt uns jemand einen Impuls im Leben und es verändert sich alles. Jesus war ein Meister darin, Game-Changer-Momente zu setzen. Und wenn man schaut, wie er mit Menschen gesprochen hat, wie er sich mit ihnen unterhalten hat, dann kann man unglaublich viel lernen darüber, wie Gott solche Game-Changer-Momente bei uns im Leben setzt und das übrigens bis heute tut. In der Jugendarbeit ist das auch wichtig, dass so besondere Gespräche vorkommen, gerade auch für die jungen Leute in ihren herausfordernden Lebenserfahrungen, die sie gerade machen. Ich erinnere mich an eine Freizeit, da war ich selbst noch Jugendlicher. Da hatten wir einen Jugendleiter dabei aus einer anderen Gemeinde. Und der war eigentlich nur so dabei, um ein bisschen Gespräche zu führen mit den Jugendlichen. Aber der hatte eine echte Gabe. Lars hieß er. Und Lars unterhielt sich mit den jungen Leuten immer auch beim Spazierengehen. Und nachher hieß es schon, der hat jetzt einen Gesprächstermin mit Lars. Und wenn die von ihrem Gesprächstermin zurückkamen, dann waren die verändert. Dann sagte man manchmal, lass den mal, der hat gerade ein Gespräch gehabt. Der braucht ein bisschen. Also der hatte eine Gabe, ins Herz zu treffen mit seinen Fragen. Und die jungen Leute nahmen das an, was er ihnen sagte. Und er war mutig. Er sagte durchaus auch kritische Sachen. Und das tut Jesus auch. Und heute Morgen tut er das bei 3 Menschen, bei 3 potenziellen Nachfolgern. Alle 3 Fälle werden uns so nacheinander geschildert. Vermutlich haben die nicht wirklich nacheinander stattgefunden, sondern sie werden uns nur von Lukas einfach mal so in einem Block berichtet. Und hier sehen wir, dass Jesus jemand mit unglaublicher Kompetenz war, was Seelsorge betrifft. Aber es war auch nicht leicht, mit Jesus zu reden. Da konnte was Provozierendes kommen. Das hatte manchmal auch eine gewisse Härte. Und es war immer zielsicher, weil Jesus wollte unbedingt, dass die Leute verändert weggingen. Es gibt ein englisches Sprichwort, ich kann es euch gar nicht auf Englisch sagen, aber das lautet so ungefähr übersetzt, der Herr bewahre uns vor langweiligen Gesprächen. Finde ich sehr gut. Also der Herr bewahre uns vor langweiligen Gesprächen. Ich glaube, Jesus ging es manchmal auch so. Also Gott bewahre mich davor, dass ich jetzt mit den Menschen hier nur Höflichkeiten austausche. So, es geht ja um die Wahrheit, es geht ums Leben, es geht um Lebensveränderung. Und das war ihm wichtig. Und deswegen hat Jesus manchmal provoziert, regelrecht überzogen in seiner Art, mit den Leuten zu sprechen. Aber der Heilige Geist hat das für diese Menschen übersetzt und sie sind verändert worden. Und deswegen gibt es heute Morgen 3 Zumutungen für Nachfolger. Und ich nehme euch jetzt mal mit in diesen Text. Und dann wisst ihr genau, was ich meine. Lukas 9, 57 bis 62. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst, Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Drei Gesprächsfetzen, drei Aussagen von Jesus, die uns beim Lesen wehtun. Die tun uns beim Lesen weh. Und jetzt kommt mal mit hinein mit mir zusammen in diesen Text. Wir gucken uns mal drei Gamechanger an. Das erste, was Jesus von seinen Nachfolgern hier fordert, das ist Illusionslosigkeit. Illusionslosigkeit. Ihr habt den Mann vielleicht genauso, wie es mir auch erging. Man hat ihn praktisch vor Augen. Wir erfahren im Matthäus-Evangelium, er ist ein junger Pharisäer, der hier zu Jesus spricht und der brennt für Jesus. Das ist doch super. Der hat Gott kennengelernt, der hat auch Jesus erlebt, wie er gepredigt hat und er war zutiefst beeindruckt von diesem authentischen Lehrer. Und dann sagt er, Herr, egal wohin du gehst, ich folge dir nach. Ich bin dabei. Also von so einem Satz träumt jeder Leiter, jeder. Und eigentlich denkt man, Jesus, das kannst du doch jetzt nicht machen. Also dieser Begeisterung, die er da hat, Jesus schnappt ihn sich und wie mit dem Vorschlaghammer holt er ihn mit einem Satz runter in die Realitäten. Er wehrt diese Begeisterung des Jüngers eigentlich fast ab. Und als Werbefachmann würde man sagen, also Jesus, das ist nicht so gut. Mach das nicht. Also wenn jemand begeistert ist, dann ihm nur einen im Fuß geben. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn, sondern bau doch darauf auf. Aber ich weiß nicht genau, was Jesus hier dachte. Ich kann es mir aber vorstellen, als Jugendleiter ging es ja manchmal genauso. Da bist du verantwortlich für so junge Leute und tja, dann erinnere ich mich daran, ich hatte einmal an einer Freizeit, am nächsten Morgen wollte ich ein bisschen aufbauen und schon mal die Stühle hinstellen und dann stand da ein junger Mensch vor mir, der hatte schon alles fertig gemacht, war früh aufgestanden. Man hatte alles schon hingestellt. Der war total begeistert gewesen von dem Abend zuvor. Der war richtig infiziert worden mit der Liebe von Jesus. Und man merkte, da war was passiert in ihm. Er wollte helfen, er wollte aktiv werden, er wollte mitmachen. Und ich habe gedacht, wie toll ist das, aber habe im nächsten Moment gedacht, hoffentlich hält das auch lange an. Hoffentlich ist der Mensch nicht enttäuscht, wenn er dann sieht, es gibt Schwierigkeiten vielleicht im Glauben. Oder nicht jeder hat nur darauf gewartet, ne? Dass er sich oder sie sich einbringt. Also als Leiter kennt man diese Sorge und ich glaube, Jesus hatte diese Sorge auch. Und nur ist es so, Jesus möchte, dass du in deiner Nachfolge nicht scheiterst, sondern dass du wächst und dass du belastungsfähig wirst. Und ihm ist es viel wichtiger, dass man ehrlich und klar und in ganzer Wahrheit über Nachfolge spricht, als dass man so ein bisschen Begeisterung man denjenigen einfach weiterschickt. Also es hätte ein nettes Gespräch werden können, aber es wäre ein nichtssagendes Gespräch gewesen. Aber Jesus will nicht, dass es nichtssagend ist. Er möchte, dass diese Person nicht scheitert in der Nachfolge. Der Apostel Paulus hat mal im Korintherbrief geschrieben, ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Wir könnten hier bei Jesus sagen, Jesus sucht nicht das Deine, aber er sucht dich. Sprich, er sagt dir nicht immer das, was jetzt nett und angenehm ist. Aber es geht ihm um dich. Und das kann ermutigend sein. Und so war es übrigens auch bei diesen drei Leuten. So krass das ist, wie Jesus, was Jesus hier sagt. Es geht ihm in Wahrheit um die Menschen. Was beunruhigt Jesus bei diesem ersten Kandidaten? Es sind die Worte, ich will und auch dir folgen, wohin du gehst. Das macht Jesus unruhig. Warum? Wenn jemand total begeistert ist, ist super. Aber da ist noch sehr viel Ich will drinne. Überhaupt viel Ich drinne. Die Person hatte ja noch überhaupt keine Schattenseiten des christlichen Glaubens erlebt, war noch nicht gewachsen in den Herausforderungen. Also dieses Ich will, das ist noch ziemlich ungeprüft. Wir schaffen das nämlich selber gar nicht mit der Nachfolge. Und wenn schwere Momente kommen, schwierige Herausforderungen, da ist es mit dem Ich will vorbei. Und Jesus sieht diesen jungen Mann an und er ahnt, das wird kritisch. Die Begeisterung wird verfliegen. Und das ist dann der nächste Teil des Satzes. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Wohin geht Jesus denn? Er geht ans Kreuz. Das hat der junge Mann in dem Moment aber nicht gedacht, sondern er hat gedacht, das ist ja cool, was mir der Glauben alles bietet. Ja? Hohe intellektuelle Gespräche, Segen, Freude. Also Glaube soll mein Leben bereichern und reich machen. Ich meine, deswegen sind wir ja alle mit Jesus unterwegs. Ne? Unser Leben soll gut sein, gesegnet sein. Und deswegen sagt Jesus ihm jetzt was, mein Lieber, Selbst die Viecher da draußen, die Vögel und der Fuchs, die haben alle ihr Zuhause. Das hat nämlich Gott so angelegt in jede Kreatur, auch in uns Menschen, dass wir Heimat brauchen, dass wir ein Zuhause brauchen. Ich, sagt Jesus, werde das nicht haben, hab's nie gehabt. Ich bin hier immer ein Fremder geblieben, obwohl ich sogar derjenige bin, der Erste bin, haben wir eben im Kolosserbrief gelesen, von dem alles kam, auf den alles hinzugeschaffen wurde. Ich bin eigentlich die Nummer eins durch die ganze Schöpfung hindurch. Aber ich habe hier für euch alles aufgegeben. Und ich werde hier niemals mehr ganz Heimat finden. Ich werde ein Wandernder bleiben. Und was will er eben damit sagen? Er will sagen, wenn du erwartest, dass ich nur dafür da bin oder dass der Glaube nur bedeutet, dass dein Leben schön wird, dann muss ich dich enttäuschen. Wenn es dir nur um rein materiellen Gewinn geht oder um eine Bereicherung deines Lebens, ein bisschen religiöses Beiwerk, muss ich dich leider enttäuschen. Das war bestimmt eine harte Landung für diesen jungen Mann. Aber wir müssen uns eines klar machen, und das ist auch für uns heute schmerzhaft. Ich weiß, dass heute Morgen, viele von euch sitzen hier mit ähnlichen Gedanken, und ich kenne das auch. Das ist diese Vorstellung, Jesus wird unser Leben schön machen. Und wenn ich keine Fehler mache, also wenn ich ohne Schuld bleibe, dann kann das ja nur eine Top-Geschichte werden. Ohne Herausforderung und Probleme, weil Gott will ja nur Gutes für mich. Es gibt immer nur Segen, immer nur alles richtig. Und das heißt also eigentlich, wenn ich ohne Fehler bleibe, dann erwartet mich die Perfektion. Nee, das ist nicht richtig. Das Leben eines Nachfolgers, Jesus hat das mal gesagt, wie es den Meister getroffen hat, wird es die Schüler treffen. Das Leben eines Nachfolgers ist genauso voller Probleme, genauso voller Herausforderungen, vor Krisen, enttäuschende Momente, Momente, wo wir keine Heimat haben, wo wir regelrecht heimatlos sind, schmerzhafte Momente. Lohnt es sich trotzdem, Jesus nachzufolgen? Aber natürlich, es gibt nichts Sinnvolleres. Weil Jesus uns mit seiner Liebe auf Schritt und Tritt begleitet und weil es für uns auf die Ewigkeit zugeht. Aber das heißt nicht, dass es immer einfach wird. Jesus möchte mit uns über falsche Erwartungen reden. Die sind ein ernsthaftes Problem. Und das war damals so und das ist heute so. Vielleicht bist du gerade in einer, wir werden beide Arten von Menschen dort morgen hier haben. Wir haben einige hier, die sind gerade total desillusioniert. Die machen sich gerade keine Illusionen und die denken, genau da bin ich jetzt angekommen. Hätte mal Jesus vorher mit mir so gesprochen. Aber vielleicht bist du auch gerade in der Begeisterungsphase. Das kann durchaus auch sein. Deine Emotionen, die sind oben. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass das auch mal anders läuft. Es wird aber anders laufen. Und deswegen ist es für euch, für beide Gruppen ist es wichtig, dass wir erwachsen werden im Glauben. Dass wir reifen. Dass das Wort Gottes studieren. Dass wir auch durch Krisen gehen, dass wir Gott erleben, das braucht einfach Zeit. Und das geht nicht mit so ein bisschen Erfahrungskristentum, dass wir beim Lobpreis alle gut drauf sind. Und nee, das ist im Alltag was ganz anderes. Zum Christentum gehört schon immer auch die andere Seite. Man kann auch Anfeindung erleben. Und die Zeiten ändern sich. 150.000 Menschen werden jedes Jahr um ihres Glaubens willen umgebracht, nur weil sie Christen sind. Uns geht's gut, wir riskieren wenig. Wir reden den ganzen Tag darüber und fragen, was uns der Glaube bringt. Aber für andere weht der Wind schon aus einer ganz anderen Richtung. Und Jesus will, dass wir uns das klar machen. Jesus ist ehrlich zu uns. Er nimmt uns die Illusionen. Und eigentlich ist das gut, weil die Illusion ist die falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Es werden sich nicht alle deine Lebensträume realisieren. Nicht jede Krankheit wird geheilt. Es wird Momente geben, wo auch du Einsamkeit und Heimatlosigkeit spürst. Aber trotzdem gibt es nichts Besseres, als diesem Jesus zu folgen. Und wenn Illusionen zerbrechen, dann ist das eigentlich eine Befreiung. Denn dann heißt das, dass du jetzt klar siehst. Ich hatte in meinem Dienst auch schon mal solche Momente, wo ich mich gefragt habe, lohnt sich das eigentlich? Wenn ich das gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt, auch als Pastor, so heute im Rückblick, das gibt es schon mal, solche Momente, wo man fragt, hat sich das gelohnt? Ich erinnere mich daran, dass ich da mal nach so einer stillen Zeit den Eindruck hatte, dass der Heilige Geist mir auf den Rücken tippt und dann einfach so sagt, wirst du mir folgen? Wirst du mir folgen, Bastian? Auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, wenn es nicht einfach ist. Wofür bist du mit mir aufgebrochen? Nur damit ich dein Leben irgendwie schöner mache? Oder war es wegen mir? Und dann plötzlich hat der Heilige Geist mir wieder Kraft gegeben, dass ich das annehmen konnte und dass ich sagen konnte, Herr, ich folge dir, auch wenn ich jetzt vielleicht nichts davon habe. Auch wenn ich gerade nicht die Erfolge sehe. Ich folge dir wegen dir. Merkt ihr? Illusionslosigkeit, die muss da aufgedeckt werden. Es wird immer schlimmer jetzt. Der zweite Punkt, ich habe den mal genannt Pietätlosigkeit. Und es sprach zu einem anderen, also Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Also das ist wirklich eine Pietätlosigkeit. Ich meine, für diesen Mann haben wir doch mehr als Verständnis. Erlaube mir einfach, dass ich meinen Vater begrabe. Ich meine, das sind die wichtigsten Personen in unserem Leben. Für die müssen wir doch sorgen und gerade auch natürlich dann, wenn die Familie durch die Beerdigung vor so einer Belastung steht. Nichts ist nachvollziehbarer als das. Und deswegen ist viel gerätselt worden, warum hat Jesus das gesagt? Und ich meine, wenn ihr die Bibel so ein bisschen kennt, dann wisst ihr, Jesus war sonst sehr empathisch. Denkt an die Beerdigung von Lazarus, wie er mitweint, mitleidet. Oder aber auch, erinnern wir uns nochmal daran, dass ja die Ersten, die Jesus auferstanden sehen, das sind ja gerade die Frauen am Grab, die sich um den Leichnam Jesu sorgen. Also respektiert Jesus das jetzt nicht und ist ihm das gar nicht wichtig? Jetzt Moment, bevor ihr abschaltet und sagt, Jesus, das ist mir zu krass. Das entscheidende Wort hier ist das zuvor. Ihr seht es hier im Text, ne? Ich habe es nochmal unterstrichen. Wer oder was oder wem gehört in unserem Leben dieses zuvor? Wer hat Vorfahrt? Darum geht es. Und du musst mal eins wissen, die Juden nahmen Beerdigungen sehr ernst. Trauerfeiern, die waren ausführlich, die wurden lang zelebriert. Da gab es sogenannte bezahlte professionelle Trauerfrauen. Die würden für Wund fürs Weinen bezahlt. Also das war so eine kleine Show. Das war auch für die Nachbarschaft, für die Freunde, damit klar war, es handelt sich um einen Menschen, der sehr geliebt wurde. Das konnte mehrere Wochen dauern, solche Trauerfeiern bei berühmten Persönlichkeiten. Das hat Jesus hier vor Augen. Und noch eins kommt dazu. Wir wissen auch gar nicht genau, war denn der Vater schon verstorben oder lag der nur im Sterben? Auch das wird durch den Text nicht so ganz deutlich. Vielleicht war er schon alt und schwach, aber war noch am Leben. Das konnte also auch noch dauern. Trotzdem verstehen wir den jungen Mann. Er will nicht übers Land reisen, wenn sein Vater krank ist. Vielleicht hat er auch Angst, dann das Erbe zu verlieren. Denn Nachfolge bedeutete damals, mit Jesus körperlich mitgehen. Seine Familie zu verlassen. Das wissen wir nicht so genau. Wir verstehen ihn natürlich. Er sagt im Grunde, wenn meine Verpflichtungen hier aufhören, dann bin ich dabei. Und da sagt Jesus, nee, eiskalt. Da sagt Jesus, da müssen wir drüber reden, komm mal her. Er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber verkünde das Reich Gottes. Der Sache müssen wir uns nun vorsichtig nähern. Also das Erste, ich glaube, dass dieser Jünger ein ziemlich ordentlicher, verlässlicher, verantwortungsvoller Sohn war. Was andere dachten, das war ihm wichtig. Wie man ihn sah, war ihm wichtig in der Nachbarschaft. Die Familie zu versorgen, den Vater zu begraben, das hatte höchsten Rang in seinem Umfeld. Das wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass er hier sich selbst sozusagen über seinen Vater stellt. Und deswegen sagt er, lass mich die irdischen Dinge doch zuerst regeln und dann kommen die himmlischen an die Reihe. Aber genau hier möchte Jesus mit ihm reden. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ändern sich in deinem Leben Prioritäten. Und damals war die höchste Priorität die Familie. Ein Sohn hätte nie getan, was sein Vater nicht abgesegnet hätte. Und bei diesem Jünger ist das alles im Kopf. Was erwarten die Leute? Was denken die? Was denken die Nachbarn? Was sagen die Freunde? Und jetzt sage ich dir was, man muss als Christ hin und wieder regelrecht pietätlos sein. Du musst die Erwartungen deines Umfeldes enttäuschen. Das sagt Jesus uns ganz klar. Wenn du immer nur das machst, wo andere Leute sagen, das geht noch einigermaßen als vernünftig religiös durch, dann geht das, dann wird das nicht funktionieren. Damit fällst du auf die Nase, dann machst du am Ende gar nichts. Es gibt bestimmte Themen, auch in unserer Zeit, ethische Themen, so was Political Correctness betrifft oder aber was man so macht, welchem Raum man dem Glauben einräumt. Wenn du dazu extrem wirst, dann sind die Leute draußen, dann sagen die, das ist zu heftig, der geht jetzt, läuft jetzt jede Woche da in den Gottesdienst. Aber wenn du dich wenn du dich darauf einlässt, hier zu diskutieren, dann wird es keinen wirklichen Aufbruch geben. hat mal jemand gesagt, es gibt hier bei diesem Bibeltext, es gibt keine bürgerliche Kontinuität zwischen der bisherigen Existenz und derjenigen in der Nachfolge Jesu zu stehen. Weil das nämlich gerade uns bürgerlichen Leuten ganz schwer fällt, wenn es zu religiös wird. Aber das geht nicht. Dietrich Bonhoeffer hat das gesagt in seinem Buch Nachfolge. Er ist selber für seinen Glauben als Zeugnis zurückgekehrt aus Amerika, wäre da in Sicherheit gewesen, ist zurück nach Deutschland gekommen und hat sich dort einkerkern lassen für seinen Glauben. Und viele Menschen aus dem bürgerlichen Umfeld hätten gesagt, also das ist doch jetzt nicht notwendig. Und halt doch einfach die Klappe. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann soll das berufliche Laufbahn beeinflussen. Da werden bürgerliche, gesellschaftliche, elterliche Erwartungen enttäuscht. Und Jesus fragt diesen Mann, kannst du das? Und ich überlege mir, was der wohl in dem Moment gedacht hat, als Jesus ihm sowas um die Ohren haut. Und es ist harter Tobak, denn jetzt muss ich leider noch auf das zu sprechen kommen, was Jesus hier sagt. Er sagt nämlich, lass die Toten begraben. Was meint er denn damit? Man darf die Aussage von Jesus nicht so verstehen, dass Jesus sagen will, die Menschen dieser Welt, die gehen verloren, die sind mir vollkommen egal, sondern es kommt nur noch darauf an, dass wir uns in frommen Bereichen aufhalten. Das wollte Jesus nicht sagen. Er ist für die Menschen dieser Welt gestorben. Er liebt jeden Menschen auf dieser Welt. Sondern der Grund für diese Provokation liegt woanders. An verschiedenen Stellen der Evangelien ist zu sehen, dass Jesus diesen Begräbnisbräuchen seiner Zeit mit Abstand, mit Kritik gegenübertritt. Er hat etwas gegen den Lärm dieser Klageweiber und Flötenspieler, da wird geheuchelt und gerufen. Für Jesus sind diese Beerdigungen geradezu ein Zeremoniell der Hoffnungslosigkeit. Warum? Da wird der Tod zelebriert. Es bleibt alles so, wie es ist. Muss immer so weitergehen. Wir haben unsere Traditionen. Aber wer der Macht des Todes und der Verwesung so viel Raum gibt, dokumentiert damit, dass er nicht auf das Reich Gottes wartet und auch nicht an die todesüberwindende Macht von Jesus. Also Jesus sagt, wenn du in diesem System bleibst, alles bleibt so wie immer und diese Erwartungen erfüllst, dann kannst du nicht die frohe Botschaft verkünden. Und wahrscheinlich hätte Jesus genauso gut zu ihm sagen können, du kannst gerne auf die Beerdigung gehen, aber rede vom Leben. Rede vom Evangelium, von der frohen Botschaft. Aber für diesen jungen Mann musste das Wort härter kommen. Nicht, dass Menschen begraben werden, dass man sich um seinen Vater kümmert, beanstandet Jesus, sondern wie wir das machen. Das ist das Entscheidende. Ich habe euch herausgerufen aus dieser sterblichen, endlichen Welt, sagt Jesus, und nun investiert nicht mehr in sie. Ich habe euch da rausgerufen. Jetzt investiert auch in Dinge mit Ewigkeitswert. Und für die Priester des Alten Testaments war diese Trennung von Lebend und Tod und von Lebenden und Totem, war für die ganz klar. Es gab eine Redewendung, wenn sie berufen wurden, die Priester, 5. Mose 33,9, da heißt es zu dem Thema, ich sehe ihn nicht. Gemeint war der Vater. Also Jesus hat das ja anders nachher auch genauso formuliert. Er hat gesagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Womit er sagen wollte, ihr müsst aus diesem Familienbanden manchmal einen Schritt rausgehen. Das war hart für ihn. Weil kein Sohn, der irgendetwas auf sich gab, sparte bei der Beerdigung des Vaters. Das war ein No-Go, ein Tabubruch. Aber Jesus sagt, bei dir ganz persönlich und nur bei dir ist das jetzt ein Punkt, über den du nachdenken musst. Wenn ich dich berufe, dann hat das existenzielle Auswirkungen. Dann geht es nicht mehr um das Erbe oder um das, was deine Eltern wollen, sondern dann geht es um etwas anderes. Das war heftig. Ich merke jetzt, könnt ihr diese Pietätlosigkeit aushalten? Oh, ich rede nur im Namen von Jesus. Er hat mir manchmal selber schon Sachen gesagt, da habe ich gedacht, das kann ich jetzt so nicht annehmen. Leute, warum ist er so hart zu uns? Warum sagt er sowas? Er möchte, dass du ein ganzes Jahr in der Nachfolge findest und dass du verändert wirst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du verändert bist, dann sendet er dich auch in deine Familien und in dein Leben zurück als eine veränderte Person, als eine veränderte Person. Darum geht es. Und deswegen musste dieser Mann mit dieser Pietätlosigkeit nachdenken. Und ganz zum Schluss kommt jetzt auch noch die Rücksichtslosigkeit. Also der Herausforderung gibt es heute kein Ende. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuerst, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das entscheidende Wörtchen bei diesem Jünger ist das Aber. Jesus, geht es um die Blickrichtung unseres Lebens. Du kannst nicht wirklich konsequent in eine Richtung leben, wenn du dich immer umdrehst und in Frage stellst, ob das die richtige Richtung war. Jesus verwendet hier den Blick das Bild des Furcheziehens. Bauern damaliger Zeit, für die war das ihr alltägliches Handwerk. Wir haben heute Trecker, aber damals war das ganz klar. Wenn du eine Furche ziehst, dann hast du die Tiere vor dir und die Zügel in der Hand. Und dann musstest du noch konzentriert deine Linie verfolgen. Durftest nur nach vorne gucken. Wenn du nach links und rechts und nach hinten guckst, dann wird alles krumm und schief und später lacht sich das Dorf über deine Furchen kaputt. Und das will Jesus sagen. Es gibt einen guten Rückblick. Der gute Rückblick ist, dass wir immer mal wieder schauen, bin ich in meinem Leben richtig unterwegs? Wir müssen Dinge der Vergangenheit auswerten. Aber in Sachen der Nachfolge darfst du nicht ständig zurückblicken. Es gibt, beim Thema Rückblick, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort jetzt richtig sage, eine Rückblickitis? Nee. Also das kann fast ein Krankheitsbild bei Nachfolgern sein. Die sind an einem Punkt ihres Glaubens gekommen, da ist es nicht mehr schön. Und dann geht das nach hinten gucken los. Ist das wirklich so mit Jesus unterwegs sein? Lohnt sich das? Hätte ich doch damals. Und wäre das vielleicht besser gewesen? Jesus wusste, das wird nichts. Und deswegen sagt das dem Jünger. Ich glaube, die beiden haben sich vorher über den Propheten Elisa unterhalten. Die Geschichte hat nämlich sehr viel Ähnlichkeit im Alten Testament. Elisa wird einmal berufen von dem anderen Propheten, der beinahe so ähnlich heißt wie er, nämlich Elia. Elia ruft ihn von den Ochsen weg, also er hat als Bauer gearbeitet und sagt, du folgst mir jetzt nach. Er hängt ihm den Mantel um. Und dann sagt Elisa, darf ich mich noch von meiner Familie verabschieden? Und Elia erlaubt es. Kannst du machen. Und dann geht Elisa nach Hause und verabschiedet sich und dann nimmt er den Mantel und folgt seinem neuen Lehrer nach. Jesus wusste, bei dem Kerl, der da vor ihm steht, der wird den Mantel nicht nehmen. Er wird ihn hängen lassen. Wenn der nach Hause geht und an all das denkt, was er jetzt zurücklässt und was alles anders hätte sein können, dann verliert er den Fokus, dann nimmt er den Mantel nicht. Und deswegen redet Jesus so klar mit ihm. Er sagt, ich rede jetzt heute zu uns, egal wie es uns geht, wo du gerade drin steckst, du musst dich dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen. Das ist eine Grundentscheidung. Du musst sagen, ich werde jetzt meine Furche in diese Linie ziehen, weil ich darauf vertraue, dass Jesus mich von ganzem Herzen liebt, dass er meinen Lebensweg kennt. Und wenn er mir jetzt Schwierigkeiten zumutet oder Dunkelheiten, dann will ich da durchgehen. Ich bin nicht nur zum Glauben gekommen wegen mir, damit ich in den Himmel komme, es mir gut geht, mein Leben gesegnet ist. Ich bin zum Glauben gekommen, weil ich Jesus lieb habe. Ich ihn. Weil ich begeistert bin von ihm und weil ich ihm dienen möchte. Wer die Hand an den Pflug legt. Drei herausfordernde Bilder waren das heute Morgen. Illusionslosigkeit, Pietätlosigkeit, Rücksichtslosigkeit. So, jetzt muss ich euch zum Schluss noch mal ein paar Fragen stellen. Ist ein schönes, gesegnetes christliches Leben, ist das nur eine Illusion? Nein. Also wenn ihr das heute Morgen mitnehmt, habt ihr es noch nicht ganz mitgenommen. Gott wird dich segnen. Er hat auch viel Gutes für dich. Und du kannst ihm vertrauen, dass er dich nirgendwo einfach aussetzen und verlassen wird. Dann zweitens, müssen wir alle brüskieren in unserem Umfeld, pietätlos handeln, wenn wir Christen werden? Nein. Jesus will dich ja gerade ausrüsten, damit du ein Zeugnis bei den Menschen sein kannst, die du liebst und die dich lieben. Müssen wir rücksichtslos und ohne Rückblick leben als Christen? Nein. Das wollte Jesus nicht sagen damit. Aber er wollte diesen drei konkreten Leuten sagen, wenn es um die Nachfolge geht, ja. Wenn du da Kompromisse machst, dann kommst du nirgendwo an. Und diese Radikalität, die mutet Jesus uns vor 2000 Jahren zu und genauso heute. Ich muss euch zum Schluss eine Geschichte erzählen. Das ist eine dieser Geschichten, die ich besonders liebe, vor allem auch, weil sie wahr ist. Der US-Amerikaner Tim Bowden schrieb 1969 ein Buch mit dem Titel Eine volle Stunde. Und hier berichtet er über das Leben des Kameramanns Neil Davis. Und dieser Kameramann war ein Kriegsberichterstatter. Und er war in Borneo während des Indonesienkriegs dabei in den 60er Jahren. Und dort passierte etwas Bewegendes, finde ich. Es gab damals eine Militäreinheit von nepalesischen Gurkhas, einheimischen Elitekämpfern. Und diese Gurkhas wurden vom amerikanischen verantwortlichen Offizier gefragt, ob sie bereit wären, hinter den feindlichen Linien abzuspringen. Normalerweise sagten die sofort ja, bei allem. Das war so eine Elite, so eine GSG 9 der Nepalesen, wollte ich bald sagen. Diesmal war es anders. Sie zogen sich zurück und berieten stundenlang, ob sie denn das machen würden. Am nächsten Morgen kam dann der Offizier dieser Jungens raus und ging zu dem Amerikaner und er sagte ihm, okay, wir machen das. Aber wir springen nur, wenn das Gelände nicht steinig ist. Der amerikanische Offizier war verwirrt. Nein, ihr werdet ja über Dschungel abspringen. Das ist also kein Problem. Gut, sagt er. Und dann springen wir nur, wenn das Flugzeug nicht höher als 50 Meter fliegt. Dann sagt der Amerikaner, ja, das geht ja nicht. Also langsam fliegen tut es, aber es muss ja höher fliegen, sonst kann sich ja der Fallschirm überhaupt nicht öffnen. Und dann sagt dieser Offizier der Gurkhas, ach, dass wir Fallschirme nehmen dürfen, das hatten sie gar nicht erwähnt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Diese Jungs, die haben da abends zusammengesessen beim Lagerfeuer und dann haben sie sich gesagt, machen wir das. Die erwarten von uns, dass wir aus einem Flugzeug springen. Einfach so, ohne Fallschirm. Und sie sind miteinander zu dem Ergebnis gekommen, jawohl, wir springen. Und ich möchte dir heute etwas sagen. Ich folge Jesus nun, 30 Jahre auf jeden Fall. 30 Jahre nach. Ich möchte dir was sagen. Es gibt nichts Lohnenderes, als diesem Jesus ganz nachzufolgen. Aber er wird dir eines abverlangen. Er wird dir abverlangen, dass du einen Sprung machst des Vertrauens. Wenn du sagst, Herr, ich gehe nur mit dir, wenn meine Landezone super wird. Ich gehe nur mit dir, wenn da keine Steine warten. Oder aber wenn ich weiß, wo ich lande. Ich gehe nur mit dir, wenn die Flughöhe nicht zu hoch ist. Ich gehe nur mit dir, wenn. Ihr müsst euch nur mal zwei sich liebende Menschen vorstellen, wo der eine dem anderen sagt, also ich könnte dich heiraten, aber nur wenn. Sondern das ist das, wo Jesus zu uns sagt, nee, jetzt musst du springen. Du weißt nicht, wohin es geht und ich sag dir gleich, rosarote Brille, aber es werden Schwierigkeiten auftauchen. Das ist Teil jedes Ehekurses. Es werden Schwierigkeiten auftauchen, aber du musst springen im Vertrauen auf meine Liebe. Und da kann ich euch vergewissern, der Fallschirm seiner Liebe und Gnade, der wird immer wirken, immer. Egal, wo du landest. Der Fallschirm seiner Liebe und Gnade, der ist da. Und vielleicht bist du das heute Morgen, der auch so einen Gesprächsmoment mal wieder mit Jesus braucht. Dann mach das. Dann gehst du heute nach Hause nach der Predigt und sagst dir, jetzt rede ich nochmal mit dir, Jesus. So geht's mir, so fühle ich mich gerade und ich brauche einfach so ein Gespräch mit dir, dass du mir einen Impuls gibst, wie ich weitergehen kann. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, ich danke dir in meinem Leben für diese klaren Gespräche, die du mit mir geführt hast. Ich war nie begeistert darüber. Ich habe auch nicht immer gleich alles verstanden. Manchmal habe ich mich sogar geärgert. Aber in diesen Worten war und ist das Leben. Und wir brauchen das Leben. Und so bitte ich dich, dass du diese Geschichte heute Morgen durch deinen Heiligen Geist für jeden von uns aufschlüsselst, dass wir darin deine Liebe erkennen und deine Wertschätzung, dass wir nirgendwo hängen bleiben, sondern dass wir Vertrauen fassen in dich. Danke, Herr, für dein Wort. Amen.